Deutsche Welle. Studi Devi.
1995 gab Deutschland 5,1% seines nationalen Einkommens für Bildung aus. 2008 waren das nur noch 4,9%, deutlich weniger als im OECD-Durchschnitt von 5,9%. Damit steht Deutschland jetzt nur noch auf Platz 30 unter den 36 Ländern, für die wir Daten haben.
Und dabei hatte sich die deutsche Bundesregierung so viel Mühe gegeben, die Bildungssituation in Deutschland durch einige Reformen zu verbessern, aber scheinbar bisher ohne den richtigen Erfolg. Mehr dazu gleich über die OECD-Studie, die jetzt herausgekommen ist. Außerdem geht es in unserer Schwerpunktreihe zum studentischen Leben in Deutschland um das Thema Mobilität. Und dazu habe ich dann auch zwei Studiogäste. Mein Name ist Gabi Reucher. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat in dieser Woche ihre Studie Bildung auf einen Blick 2011 vorgestellt. Wie immer in solchen Studien werden da die Bildungsbemühungen und Erfolge der 34 Mitgliedsländer verglichen. Die deutsche Bundesregierung hätte sich in dieser Studie sicherlich einen besseren Platz gewünscht, denn schließlich wurde gerade im Hochschulbereich in den letzten Jahren ordentlich reformiert. Besonders hochqualifizierte Studierende sollten unterstützt und gefördert werden. Doch scheinbar ist diese spezielle Förderung noch nicht so ganz gelungen. Von der OECD gibt es, wie Silke Bartlick zusammenfasst, jedenfalls nur mittelmäßige Noten.
Seit den schlechten Ergebnissen bei der Schulleistungsuntersuchung PISA im Jahr 2000 sei in Deutschland vieles in Bewegung gekommen, sagt Andreas Schleicher, Leiter der Abteilung Indikatoren und Analysen im OECD-Bildungsdirektorat. Heute zum Beispiel studieren hier so viele junge Menschen wie noch nie. Doch im Vergleich zu anderen Industrienationen bewegt sich in Deutschland, laut OECD-Bericht, noch nicht genug. Und die Zahl der Hochqualifizierten sei, relativ gesehen, sogar geschrumpft.
In der Bevölkerungsgruppe der 55- bis 64-Jährigen, also die, die auf das Ende ihrer Berufstätigkeit zugehen, stellt Deutschland noch 6,3 des globalen Angebots an hochqualifizierten Kräften dar. In der jüngeren Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen, die also jetzt in den Arbeitsmarkt kommen, sind das dagegen nur noch halb so viele.
Das habe unterschiedliche Gründe. In vielen vergleichbaren Staaten hat sich der Anteil der Menschen mit höherem Bildungsabschluss in den letzten 50 Jahren mehr als verdoppelt. Dabei bilden Korea und Japan die Spitzengruppe. Aber auch in aufstrebenden Volkswirtschaften wie China wächst die Zahl der Hochqualifizierten rasant. In Deutschland hingegen ist sie in den letzten Jahrzehnten außergewöhnlich langsam gestiegen. Erwarb hierzulande vor 50 Jahren knapp jeder fünfte junge Erwachsene einen Hoch- oder Fachschulabschluss bzw. einen Meisterbrief, so ist es heute etwa jeder vierte. Im OECD-Vergleich belegt Deutschland damit einen der hinteren Plätze. Dabei sind die Chancen Hochqualifizierter auf dem Arbeitsmarkt außerordentlich gut.
Nie zuvor ist es denen, die besser qualifiziert sind, besser gegangen als heute. Und nie zuvor haben die den Sekundar-2-Abschluss nicht schaffen, vor größeren Risiken gestanden, als es heute tun.
Mit anderen Worten, Arbeitskräfte ohne Abitur verdienen deutlich weniger und sind eher arbeitslos als Hochschulabsolventen. Doch auf den Mangel an Akademikern und qualifizierten Fachkräften hat die Politik bislang nicht mit höheren Investitionen in die Bildung reagiert. Vielmehr sind sie, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, seit 1995 sogar deutlich gesunken. Besonders problematisch sind laut OECD-Bildungsexperte Schleicher die zurückhaltenden Investitionen im Grundschulbereich. Deutschland spare dort, wo die Grundlagen für den weiteren Bildungsaufstieg gelegt werden. Aber im tertiären Bereich, also an Universität, Fachhochschule und bei der Meisterausbildung, liegen die Investitionen deutlich über dem OECD-Durchschnitt. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum ausländische Studierende besonders gerne hierher kommen.
Manche wenden hier ein, dass der Anteil ausländischer Studierender in Deutschland so hoch ist, weil sie hier eben keine Studiengebühren bezahlen, während viele andere Länder ausländische Studierende stark zur Kasse bitten. Für Deutschland bleibt das dennoch eine gute Investition, denn über ein Viertel der ausländischen Studierenden, das ist eine ganz wichtige Zahl, bleiben nach dem Studium in Deutschland.
Um zu arbeiten. Und davon profitieren auch die Wirtschaft und die Steuerkassen.
Silke Bartlik über die OECD-Studie, die in Deutschland jetzt natürlich heftig diskutiert wird. Für unsere Semesterferienserie Studis unterwegs begrüße ich jetzt am Telefon Andrea Lau von der Universität Köln. Sie ist gerade im indischen Pondicherry und forscht für ihre Doktorarbeit. Und dabei geht es um den interkulturellen Vergleich zwischen Indien und Kambodscha. Und das nicht etwa heute, sondern vom 9. bis zum 14. Jahrhundert. Und sie tut das nicht so ganz allein, sondern mit Hilfe der Universität in Pondicherry im Süden Indien. Da hat die Uni Köln einen Kooperationsvertrag. Frau Lau, Sie ans Telefon zu bekommen, schon im Vorfeld, das war ja etwas schwierig. Was war denn da los bei Ihnen?
Ja, das Wetter ist doch mitunter sehr schlecht, vor allem nachts. Und durch viele Gewitter ist dann leider der Strom und auch das Internet oft stundenlang, tagelang weg. Man kann es gar nicht berechnen. Es verschwindet einfach und man muss ausharren, bis es wiederkommt.
Fühlen Sie sich da manchmal ein bisschen abgeschnitten?
Ja, schon. Also man fühlt sich ja generell, wenn man so weit weg ist, schon mal abgeschnitten. Und wenn man dann noch kein Internet hat und Telefon, noch mal abgeschnittener.
Dann sollten wir vielleicht mal sagen, wo Pondicherry überhaupt liegt in Indien.
Also in Südindien, und zwar südlich von Chennai. Chennai ist die Hauptstadt von Tamil Nadu, einem südlichen Bundesstaat Indiens, falls das jemandem was sagt. Pondicherry war früher französische Kolonie, was vielleicht keiner weiß, und ist auch noch sehr französisch geprägt. Also es gibt sehr viele französische Bauten und es liegt am Meer. Man könnte manchmal denken, dass man in Frankreich ist, ein bisschen.
Sie arbeiten an einem interkulturellen Vergleich zwischen Indien und Kambodscha. Genau. Was genau ist das für ein Projekt und warum macht man das gerade da unten in Pondicherry?
Also in Pondicherry bin ich, weil wir viel Kontakt hier haben zur Pondicherry-Universität, aber auch meine Professorin hat schon seit langem Kontakt hier. Und auch zu einer Organisation, der Kadopan Agency, die auch eine Summer School hier leitet, wo ich gerade bin. Und deshalb habe ich mich entschieden, halt hier vorbeizukommen und mich erstmal hier zu stationieren. Und zu dem Thema bin ich eigentlich auch durch meine Professorin gekommen, die ein großes Interesse an Kambodscha hat. Und deshalb habe ich mich darauf gestürzt und versuche, mit ihr so Vergleiche auszuarbeiten.
Was ist denn daran interessant, diese Vergleiche überhaupt festzustellen?
Ja, es gab... Wie jetzt mein Thema ja lautet, zwischen dem 19. und 14. Jahrhundert gab es immensen Kontakt zwischen Südindien oder auch Indien und allen darum liegenden Ländern in Südostasien. Und darüber wurde noch gar nicht viel geforscht und deshalb ist es auch sehr spannend herauszufinden, was damals vorgegangen ist. Und es ist irgendwie aufregend zu sehen, wie schnell sich doch auch dort Dinge verbreitet haben, obwohl ja kaum Technologien vorhanden waren. Genau, das finde ich sehr interessant.
Zu welchem Fachgebiet gehört denn das überhaupt? Was studieren Sie eigentlich in Köln? Oder haben Sie studiert?
Ich habe studiert Indologie und Tamilistik, heißt das. Also Indologie ist dann sozusagen Indienkunde und Tamilistik nochmal spezifischer auf Südindien und das tamilsprachige Gebiet in Südindien.
Darf ich fragen, was Sie damit mal später vorhaben?
Also ich habe vor, an der Uni zu bleiben und zu arbeiten und zu forschen in Köln.
Wie werden Sie denn da von der Uni Pondicherry unterstützt oder was bietet die Uni Pondicherry, was Ihnen hilft? Gibt es da besondere Archive, gibt es da besondere Bibliotheken?
Genau, Bibliotheken und vor allem auch Professoren, die sich natürlich auch mehr mit meinem Themengebiet auskennen. In Deutschland sind die dann doch sehr rar. Genau, da haben wir dann ganz guten Kontakt.
Sie wollen aber dieses Thema dann doch wieder nach Deutschland tragen, nicht etwa vielleicht dort bleiben, weil es da so schön ist.
Also ich kann mir schon vorstellen, hier zu bleiben, jetzt nicht für immer, aber doch schon eine längere Zeit. Dann ist man auch so in der Umgebung, das ist eigentlich ganz schön.
Wann geht's bei Ihnen denn wieder zurück nach Deutschland?
Ende November geht's zurück.
Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg. Vielen Dank an Andrea Lau in Pondicherry in Indien.
Studi.DW. Schwerpunkt.
Und da geht es heute weiter in unserer Reihe zum Studentenleben in Deutschland. Was es beim Studium zu beachten gibt, wie die Studierenden wohnen und wie sie ihr Studium finanzieren, das waren die Themen der vergangenen Sendungen. Heute geht es um das Thema Mobilität. Denn wer in Deutschland studiert, der muss flexibel sein und kommt unter Umständen ganz schön weit herum. Das haben wir eben bei Andrea Lau gehört. Es muss aber nicht immer ganz so weit weg sein, denn allein auf dem Campus kann man schon ganz schön viel unterwegs sein. Damit es mit der Mobilität gut klappt, gibt es in Deutschland viele Vorzüge und Vergünstigungen für Studierende bei den verschiedenen Verkehrsmitteln. Nina Treude hat einiges zum Thema Mobilität zusammengetragen und Studierende gefragt, warum ihnen Mobilität wichtig ist.
Erfahrungen machen, Leute kennenlernen, neue Kulturen.
Dass man unterwegs ist und nicht die ganze Zeit an einem Platz studiert und sich austauscht mit anderen Studenten.
Flexibel sein, mobil sein, von A nach B kommen, so einfach und so schnell wie möglich. Genau das ist für Studis in Deutschland besonders wichtig. Denn hier haben viele Hochschulen keinen zentralen Campus, sondern zahlreiche Gebäude, die weit verstreut in den alten Innenstädten liegen. Da muss man schnell von A nach B kommen. Viele Studis fahren deshalb am liebsten Fahrrad. Es kostet wenig und die Radwege sind gut ausgebaut. Gewöhnungsbedürftig für viele Gaststudenten, die in ihrer Heimat mit dem Zug oder dem Auto zur Uni fahren, wie Peter aus Sydney.
Es ist halt nicht praktisch, ein Fahrrad zu haben in Australien, eben weil es so riesig ist. Also Sydney ist extrem, extrem groß und vor allem, es gibt keine Fahrradspuren. Deswegen ist es viel zu unsicher. Ja, also als ich hier ankam, das Erste, was ich so sah, war unendlich viele Fahrräder. Das fand ich schon krass.
Eine gut ausgebaute Infrastruktur mit Radwegen und öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es längst nicht in jedem Land. Miranda aus den USA würde in ihrer Heimat ohne Auto nicht vom Fleck kommen.
In Missouri, wir haben wirklich nur Autos. Und hier in Deutschland zum Beispiel, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Alle die Sachen sind nicht so weit weg voneinander hier.
Im Gegensatz zu den USA scheint im dicht besiedelten Europa alles nah beieinander zu liegen. So nutzen viele Gaststudenten aus Übersee ihren Auslandsaufenthalt in Deutschland, um so viel wie möglich von Europa zu sehen. Miranda war schon in 16 Ländern unterwegs, per Mitfahrzentrale, Interrail oder Flugzeug. Auch Peter ist ein Fan der Mitfahrzentrale. Dort nehmen Berufspendler und Studenten, die am Wochenende nach Hause fahren, andere mit ihren Autos mit. Der Benzinpreis wird geteilt.
Das ist halt perfekt, um Deutschland zu sehen. Vor allem ist es extrem billig, verglichen jetzt zu die Bahn. Wir haben ja Interrail gemacht, Blind Booking habe ich auch gemacht. Ich habe so ziemlich fast alles abgedeckt.
Blind Booking ist etwas für spontane Studis. Man zahlt einen niedrigen Flugpreis und bekommt per Zufall ein Ticket für eines von ca. 10 Flugzielen in Europa. Interrail, das bedeutet mit dem Zug für wenig Geld durch viele verschiedene Länder fahren. Nicht nur die Neugier, fremde Kulturen zu erkunden, weckt das Fernweh. Auch im Lebenslauf sind Auslandserfahrungen für Studierende fast schon ein Muss. Im Zeitalter von Internet und Globalisierung machen Studis die ganze Welt zu ihrem Wohnzimmer. Dank der guten Vernetzung der Unis und vielen Stipendien ist es immer leichter, den Blick über den Tellerrand zu wagen. Gerade die deutschen Studierenden zieht es immer stärker ins Ausland. Über 31.000 von ihnen gingen 2010 mit einer Förderung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes ins Ausland. Tendenz steigend, denn Fremdsprachenkenntnisse und Auslandserfahrung werden immer wichtiger. Schließlich bringt ein Auslandsaufenthalt auch soziale Kompetenzen, die Arbeitgeber in Deutschland schätzen. Studierende, die Erfahrungen in anderen Ländern gesammelt haben, sind selbstständiger, flexibler und offener. Auch die Bologna-Reform sollte den Studis neue Wege in die Welt eröffnen. Doch so leicht ist das bei vollen Stundenplänen nicht. Viele haben keine Zeit, neben dem Studium zu jobben, um Geld für Reisen zu sparen. Und nicht jeder bekommt ein Vollstipendium für einen Auslandsaufenthalt. Aber die meisten Studierenden zieht es trotzdem ins Ausland. Sie wollen die Erfahrung nicht missen.
Man ist nur einmal ein Student und hat nur einmal diese Möglichkeit, in Ausland wirklich zu wohnen als Student. Und alle die Studenten sind sehr, sehr offen. Du hast niemals diese Möglichkeit später in das Leben, finde ich.
Einmal als Student im Ausland gewesen zu sein, das wird immer beliebter, haben wir gehört. Und bei mir im Studio sind jetzt zwei, die sich damit auskennen, wie das ist, ins Ausland reisen, aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Das ist zum einen Irene Jansen, sie ist Gruppenleiterin für Kommunikation und Marketing, und Frank Merkle von der Abteilung Internationalisierung von Studium und Lehre. Und beide gehören zum DAAD, zum Deutschen Akademischen Austauschdienst, der es ja gerade den Studierenden möglich macht, ganz mobil, ganz weit weg mobil zu sein. Frau Jansen, da wurden gerade 31.000 Studierende erwähnt, die es aus Deutschland 2010 mit Förderung des DAAD ins Ausland gezogen hat. Wie ist denn so eine Zahl zu bewerten?
Ja, die deutschen Studenten sind in der Tat recht mobil. Es sind etwa 102.000 in der Welt und 250.000 Ausländer bei uns. Und in der Tat hat der DAAD viele Möglichkeiten, das zu fördern. Im Moment ist es noch so, dass die USA und Großbritannien eindeutig an erster Stelle stehen, wenn man die Deutschen befragt, wo sie denn hingehen wollen. Da würden wir uns also auf die Dauer noch viel mehr Diversifizierung wünschen.
Sie haben eben gesagt, über 100.000 Deutsche, die im Moment im Ausland studieren. 31.000 waren es im vergangenen Jahr. Ist das viel? Ist das mehr geworden oder noch zu wenig?
Das sind etwa 25% unserer Studierenden. Und wir wünschen uns, dass es auf jeden Fall 50% werden. Recht mobil geworden, zunehmend mobil sind die Wirtschaftswissenschaftler zum Beispiel. Da sind mehr als 25% im Ausland. Wo wir stagnierende Zahlen haben, ist nach wie vor bei den Naturwissenschaftlern, so bei den Medizinern sogar rückläufig, bei den Juristen rückläufig. Und das hat natürlich viele Gründe, die mit Strukturen zusammenhängen, aber vielleicht auch mit Fachkulturen, vielleicht auch mit dem Geld. Da kann man viel zu sagen.
Die gehen dann wahrscheinlich meist erst zum Forschungsstipendium dann. Wenn sie ihr Studium hier praktisch abgeschlossen haben, gehen dann ins Ausland. Wenn ich die Zahlen eben richtig verstanden habe, dann sind es also mehr ausländische Studierende, die eigentlich zu uns nach Deutschland kommen, als deutsche Studierende, die es ins Ausland zieht. Ist das denn auch so im richtigen Verhältnis?
Das ist richtig. Wir würden uns ein noch ausgewogeneres Verhältnis vorstellen. Aber im Vergleich zu anderen Ländern haben wir ein relativ ausgewogenes Verhältnis. Für die USA zum Beispiel stellt sich das viel extremer dar. Es gehen kaum Leute raus und der Anteil ist ganz gering prozentual. Bei uns ist er immerhin doch relativ hoch.
Wir haben eben gehört, im Zuge der Bologna-Reform, da soll die Mobilität der Studierenden gefördert werden. Es sieht auch gut aus im Lebenslauf. Man will es fördern, aber gleichzeitig ist es Stein des Anstoßes, nämlich durch die Verschulung des Unterrichts kommt es auch so, dass eben viele gar nicht mehr die Zeit haben, so ein Auslandssemester einzubauen. Und der DAAD ist ja auch da bemüht, den neuen Strukturen entgegenzukommen. Und ich wende mich an Sie, Herr Merkle, da gibt es auch jetzt ganz neue Programme.
Da gibt es eine ganze Reihe von neuen Programme. Ein neues Programm vor allen Dingen, das Programm PROMOS, das der DAAD 2010 neu eingeführt hat. Das soll den deutschen Hochschulen ermöglichen, da eigene Schwerpunkte zu setzen bei der Mobilität von ihren Studierenden bis zu maximal 6 Monaten.
Das heißt, gemeint sind Kurzauslandsaufenthalte, die eingeführt werden sollen?
Ganz genau. Das sind also Sprachkurse, Fachkurse, aber auch Studienaufenthalte eben bis zu maximal 6 Monaten. Die Hochschule könnte zum Beispiel sagen, wir möchten eine ganz bestimmte Gruppe von Studierenden, zum Beispiel die Ingenieurswissenschaften, die nicht besonders mobil sind, jetzt zu einem Auslandsaufenthalt bewegen und die Promosmittel ausschließlich dafür verwenden. Die Hochschule könnte aber genauso gut sagen, wir möchten einen ganz bestimmten regionalen Schwerpunkt setzen. Wir wollen Kooperationen insbesondere mit zum Beispiel Afrika aufbauen oder wir haben dort starke Kooperationen und möchten diese verstärken. Dazu könnte zum Beispiel PROMOS eingesetzt werden.
Wenn ich das richtig verstehe, hat sich da was auch in dem geändert, auch im Laufe der Zeit, ob jetzt Studenten einzeln gefördert wird oder die Förderung über die Hochschule läuft. Vielleicht kann man das nochmal einer von Ihnen beiden so ein bisschen auseinanderdröseln.
Also es gibt nach wie vor die DAAD-Individualförderung, zum Beispiel das DAAD-Jahresstipendium. Und es gibt aber natürlich auch diese strukturellen Programme, die eher darauf abzielen, tatsächlich strukturbildend zu wirken. Und dann eben, wie zum Beispiel das Programm Bachelor Plus, dass die Hochschulen dazu anregt, Studiengänge einzuführen, die mindestens ein Auslandssemester beinhalten. Oder eben das Programm PROMOS, was dann eben dazu führen soll, dass die Hochschule sich über die eigene Internationalisierungsstrategie Gedanken machen soll und dann diese schwerpunktmäßig stärken soll mit diesem Programm.
Jetzt haben wir davon gesprochen, was die Deutschen halt ins Ausland treibt. Es kommen ja recht viele. Deutschland gehört mit zu den beliebtesten Ländern, wo Studierende aus dem Ausland studieren. Es gibt also viele ausländische Studierende, die hierher kommen. Gibt es für die auch so eine Art Promos oder müssen die auf die bewährten Programme zurückgreifen?
Also da gibt es die bewährten DAAD-Individualprogramme. Also nach wie vor gibt es natürlich im europäischen Raum Erasmus wird dann angeboten. Und Erasmus Mundus ist dann immer in einer Kooperation mit einem Drittland für ausländische Studierende, die sich dann in den größten Teils über die Auslandsvertretung bzw. über die DAAD-Außenstellen bewerben können.
Das heißt, da geht es noch über das Individuelle, den individuellen Wunsch hinaus. Da geht es richtig um weltweite Verzahnungen, Frau Jansen.
Ja, es gibt durchaus auch Kooperationsprogramme, die deutsche Universitäten mit ausländischen Universitäten abschließen. Und die können wir dann auf dieser Seite fördern, also die deutschen Universitäten fördern und ihnen damit die Möglichkeit geben, ausländische Gäste reinzuholen in Gastwissenschaftlerprogrammen und dergleichen. Wir haben außerdem durch das Riesennetzwerk des DAAD mit 64 Büros im Ausland die Möglichkeit, ganz individuell zu beraten und den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen der ausländischen Studierenden und Nachwuchswissenschaftler auch entgegenzukommen. und sehr schnell reagieren zu können auf das ganz spezielle Desiderat eines Landes. Zum Beispiel steht jetzt im Raum, dass Brasilien in großem Stil Nachwuchswissenschaftler auch ins Ausland schicken möchte zur Weiterqualifizierung. Dann könnte auf Deutschland zukommen, dass vielleicht 1000 Brasilianer hier sind. Da können wir die deutschen Unis natürlich auch beraten und unterstützen und Stipendienprogramme entwickeln, um die auch angemessen aufnehmen zu können. Und vor Ort können wir auch mit der brasilianischen Regierung eine vernünftige Planung in Gang setzen, damit diese große Zahl auch aufgenommen werden kann.
Also weltweite Vernetzung, weltweite Mobilität, da ändert sich auch ganz schön was bei Ihnen in der Arbeit.
Ja, also der Fachkräftemangel, der demografische Wandel und auch die Tatsache, dass wir Forschung in Europa als Grundlage für Produktivkraft entdeckt haben, die bedeutet natürlich, dass Mobilität einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Und wir können es im Grunde gar nicht mehr der Initiative eines Einzelnen überlassen, ins Ausland zu gehen oder nicht. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Kooperationen haben, strategische Partnerschaften eingehen. Nur so kann man den globalen Herausforderungen und großen Fragen begegnen.
Also, dass Sie auch die Leute bewusst rausschicken und bewusst ins Land reinholen.
Ja, neben der großen Kampagne Study In, die ihre eigenen Websites hat, wo wir versuchen, die jungen Leute draußen anzusprechen und einzuladen, zu uns zu kommen, gibt es auch die große Kampagne Go Out. Mit der Kampagne versuchen wir, Deutsche zu informieren und zu motivieren, ins Ausland zu gehen. Dieser Austausch auf partnerschaftlichem Niveau, auf Augenhöhe ist uns ganz wichtig. Denn um ein gutes Gastland zu sein, und Deutschland steht an vierter Stelle als Gastland, müssen wir auch hier eine international aufgeschlossene Studenten- und Professorenschaft haben. Das ist uns ganz wichtig.
Wer sich jetzt dafür interessiert, wo findet er bei Ihnen all die Informationen?
Es gibt zahlreiche Informationen. Der erste Weg wäre die Website zu Study In, wenn es sich um Ausländer handelt, oder Go Out, wenn es sich um Deutsche handelt. Und unter daad.de sind ganz verschiedene Suchmaschinen für jeden Wunsch, ist da was dabei.
Vielen Dank an Irene Jansen und Frank Merkle. Die Links zum DAAD gibt es wie immer bei uns auf der Seite dw-world.de/studi-dw. Und wer unsere kleine Serie noch einmal nachlesen will, kann das tun auf der Seite dw-world.de/studieren. Es sind gerade Semesterferien und da könnte man doch meinen, dass die Unis derzeit leer sind. Falsch gedacht. Während in anderen Ländern die Universitäten während der Ferien komplett geschlossen werden, herrscht an deutschen Hochschulen reger Betrieb. In der Verwaltung der Universität Hamburg, die mit fast 40.000 Studenten die drittgrößte Uni in Deutschland ist, haben die Mitarbeiter momentan mit den Neuanmeldungen alle Hände voll zu tun. Deutschland hat den Wehrdienst abgeschafft und durch eine verkürzte Schulzeit drängen doppelte Abiturjahrgänge an die Hochschulen. Der Ansturm der Erstsemester ist also besonders hoch. Doch auch viele der bereits eingeschriebenen Studenten sind nicht etwa in Urlaub. Im Zuge der Bildungsreform scheinen Studenten auch in den Ferien mehr zu lernen als früher. Das wiederum erschwert nötige Bauarbeiten, die üblicherweise in der vorlesungsfreien Zeit durchgeführt werden. Janine Albrecht hat sich auf dem Hamburger Campus umgeschaut.
Es riecht nach Farbe. Aus dem Fußboden ragen Metallstäbe, von der Decke hängt ein Stromkabel. So sieht es momentan im Hörsaal F des Philosophenturms aus.
Also hier kommt ein neuer Bodenbelag rein. Die Decke ist komplett neu gemacht, war ein neues Beleuchtungssystem. Wände werden einmal überarbeitet. Wir haben ja hier so eine Holzvertäfelung, die wird gereinigt und überarbeitet.
Marita Fiedmeier weiß über alle Bauarbeiten an der Uni Bescheid. Sie leitet das Referat der Bauplanung. Momentan gibt es etwa 30 Baustellen auf dem Campus. Im Gebäude der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ist derzeit die erste Etage für Umbauarbeiten komplett gesperrt.
Die Tasterleitung ist das.
Wir werden die ganze Etage hier jetzt neu organisieren. Entstehen soll hier also jetzt eine transparente Bürolandschaft und es wird hier ein Studierendenbüro entstehen.
Während des Semesters wären solche Bauarbeiten unmöglich. Denn direkt unter dieser Etage befinden sich Vorlesungsräume. Doch selbst in den Ferien ist es immer schwerer für die Bauleitung geworden, passende Termine für Umbau und andere Reparaturmaßnahmen zu finden.
Also wir haben jetzt viel mehr Klausurtermine. Also früher war es oftmals nur zu Beginn der Ferien und zum Ende. Und jetzt sind die aber durchgehend.
Seit der Hochschulreform mit der Einführung des Bachelor- und Master-Systems müssen die Studenten mehr Klausuren schreiben. Außerdem werden die Räume der Uni zunehmend für externe Veranstaltungen genutzt, um so Geld in die Unikassen zu spülen. Auch in der Rechtsbibliothek ist in den Ferien viel los. Wegen der langen Öffnungszeiten bis kurz vor Mitternacht und der schönen modernen Arbeitsplätze kommen nicht nur Jurastudenten zum Lernen in den gläsernen Bücherturm.
Jeder interessierte Bürger kann bei uns auch eben juristische Fachliteratur einsehen. Es gibt natürlich auch Forscher. Da kommen auch Forscher aus dem Ausland, die sich hier spezielle Literatur angucken wollen.
Daher herrsche hier gerade in den Ferien Hochbetrieb, sagt Georgia Wohleben, die Verwaltungsleiterin der Zentralbibliothek Recht. Ganz anders sieht es hingegen in der Mensa der Philosophischen Fakultät aus. Leere Tische, leere Kühlschränke, leere Speisetheken. Der Leiter der Hochschulgastronomie des Hamburger Studierendenwerks, Michael Gradke, erklärt warum.
Der eigentliche Grund ist, dass wir das frequenzabhängig machen. Also heißt, wir haben hier auf dem Campus eben nicht den vollen Ansturm. Normalerweise sind 10.000 Essenteilnehmer täglich, zurzeit ungefähr die Hälfte. Und dann macht es Sinn, einen Betrieb zu schließen.
Insgesamt 3 Mensen betreibt das Studierendenwerk hier auf dem Hauptcampus der Hamburger Uni. Eine nach der anderen wird in den Ferien grundgereinigt und saniert. Bis Mitte Oktober sollen die Sanierungs- und Reinigungsarbeiten fertig sein. Dann beginnt das Wintersemester und die Uni Hamburg will für den Ansturm der kommenden Erstsemester gewappnet sein.
An deutschen Unis ist also richtig was los. Regulär fängt der Betrieb erst Mitte Oktober wieder an und die nächste StudiDW-Ausgabe, die gibt es in 14 Tagen. Dann mit einem Special zur Ausbildungssituation in Deutschland. Also wie es ist, ohne Studium einen Beruf zu erlernen. Bis dahin, tschüss, sagt Gabi Reucher.